Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 22. Oktober 2024. Das wichtigste Thema in Bundesbern ist das EU-Dossier, ist die Frage über Sein oder Nichtsein der Schweiz, über die Unabhängigkeit oder eben die Nicht-Unabhängigkeit unseres Landes. Wer wird in Zukunft die Gesetze bestimmen? Sind wir das? Sind wir noch Herr im eigenen Haus? Haben wir das Heft noch in den Händen? Bestimmen wir selber über unser Schicksal oder delegieren wir unsere Volksrechte, unsere Souveränität in wesentlichen Teilen an nicht gewählte Funktionäre in Brüssel? Eigentlich wäre diese Frage ja kinderleicht zu beantworten und zwar mit einem unmissverständlichen Nein. Es ist ja nachgerade skandalös, dass unser Bundesrat sich überhaupt auf solche Verhandlungen einlässt, die Volksrechte ihnen aus dem Sack ziehen will, um sie nach Brüssel zu verscherbeln. Warum? Weil man von dort droht mit Drohungen, die ja gar nicht substanziell sind, die der Schweiz ja gar nichts anhaben können. Hier redet man sich sozusagen in einen Zustand künstlicher Panik hinein, aber vielleicht spielen eben auch andere Interessen mit. Die Politiker, sie haben eben ihre eigenen Ziele und Motive und die Leute in Bern wissen natürlich ganz genau, vor allem die Euroturbos, dass mehr EU bedeutet eben mehr Macht für die Politik und weniger Macht für die Bürger. Darum fahren die Politiker auf die EU ab, aber die Bürger eben nicht. Sobald sie es merken, gerade in der Europäischen Union, da finden ja massenhafte Absetzbewegungen statt. All diese Wahlresultate aus den letzten Monaten, meine Damen und Herren, die sind ja die Aufwallung eines kollektiven Unbehagens, vor allem an der Europäischen Union, mit ihrer Währungspolitik, vor allem aber auch mit ihrer Migrationspolitik. Das ist ja das ganz große Malaise. Und die Massenmigration, dieses Asylchaos, ist ja der direkte Ausfluss der nicht funktionierenden Asyl- und Grenzsicherungspolitik in der Europäischen Union. Also die Wahlresultate, die sogenannten Rechtspopulisten oder rechtskonservativen Parteien oder rechtsliberalen Parteien, je nachdem wie sie bezeichnen wollen, die haben genau mit diesem Thema zu tun und die EU ist hier der wesentliche Problemherd. Also unser Bundesrat ist von allen guten Geistern verlassen, wenn er die Schweiz, die ja funktioniert, die sich bei allen Problemen ja bewährt hat über die letzten 700, 800 Jahre, dass er ausgerechnet dieses funktionierende institutionelle Gebilde andocken will an eine dysfunktionale Fehlkonstruktion, an eine institutionelle Fehlkonstruktion. Aber das gehört eben zum Leben, dass zum Teil der Reißverschluss falsch aufgezurrt wird. Und deshalb ergibt sich dann ein Fehler aus dem anderen. Und jetzt stecken wir da mittendrin in dieser verfahrenen Situation und wir sind konfrontiert mit einer starken politischen Bewegung in Bern, die eben die Schweiz an die EU, sagen wir es doch einfach deutsch und deutlich, verschenken möchte. Und das dürfen wir nicht zulassen. Sie verzeihen hier etwas diesen kommentierenden Einstieg, aber das ist wichtig, damit wir den Leuten die Augen öffnen können. Jetzt aber die gute Nachricht. In Bern herrscht Panik, herrscht kollektiver Nervenzusammenbruch unter den EU-Turbos. Warum? Der Schrecken aus Sicht dieser Euro-Enthusiasten hat einen Namen. Es ist die Organisation Kompass Europa. Seit die Kollegen der Partners Group um Freddy Gantner, Urs Wietlisbach und Marcel Erni sich höchst selbst in diese Diskussion eingeschaltet haben, innert kürzester Zeit eine Organisation mit 2.500 Mitgliedern aus dem Boden gestampft haben, darunter prominente Exponenten wie Bernhard Russi oder Kurt Eschbacher, die sich bis jetzt ja noch nie politisch geäußert haben. Aber jetzt, wo es ans Lebendige, ans Eingemachte geht, kommen eben auch diese Patrioten aus der Deckung und exponieren sich. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was das auslöst bei den bekannten EU-Turbos im Bundeshaus, zum Beispiel bei einer Bündner, Elisabeth Schneider-Schneider der Mittepartei, aber auch ein Gerry Pfister, da der wendige, intellektuell versierte, beschlagene Präsident dieser Mittepartei. Auch er weiß natürlich, was es geschlagen hat. Die FDP, sie weiß gar nicht im Moment, wo ihr der Kopf steht, wie sie sich da je nach Wetterlage positionieren soll, weil ja die EU bis jetzt, wenn nicht das Sehnsuchtsobjekt, so zumindest in dieser bilateralen vertraglichen Verschlingung ein strategisches Ziel gerade der Freisinnigen war. Aber die merken doch jetzt, dass ihnen auch hier die Fälle davonschwimmen. Also wie soll es weitergehen, wenn man nicht noch mehr verlieren möchte in Zukunft, nicht zuletzt an eine SVP, die jetzt in allen Wahlen, die wir sehen, wir haben jetzt in Basel-Stadt, im Kanton Aargau, überall hat sie zugelegt, in Aargau deutlich, aber auch in der linken Bastion Basel-Stadt ist die SVP stärker hervorgegangen. Also dieser Riesenscoop der Partners Group ist ein Hammerschlag, ist gewissermaßen eine nukleare Explosion für schweizerische Verhältnisse in Bundesbern. Und dieser Rahmenvertrag hat noch weitere Minen, weitere Sprengfallen, die nicht im Sinne seiner Befürworter sind. Zum Beispiel müssen bis Ende Jahr noch 39 Gesetzesanpassungen gemacht werden, damit überhaupt nach vollendeten Verhandlungen, das muss ja jetzt zuerst fertig ausverhandelt werden mit der Europäischen Union, dann geht es in die Vernehmlassung, dann gibt es eine parlamentarische Abstimmung und dann gibt es noch eine Volksabstimmung, diesmal wird es vermutlich so weit kommen, bis man nur schon diesen ersten Schritt machen kann, braucht es schon 39 Gesetzesanpassungen. 100 Leute aus 7 Departementen arbeiten im Moment daran, überhaupt nur die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Schweiz diese neuen bilateralen Kolonialverträge, diese Diktatverträge aus der Europäischen Union übernehmen kann. Allein darin sehen Sie ja schon, dass die Schweiz und die EU schlichtweg nicht kompatibel sind. Schon Napoleon hat ja versucht, in seiner EU-Version zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Schweiz da einzutopfen, einzugliedern. Und er hat sich die Zähne ausgebissen, musste dann abschleichen, allerdings nicht, bevor er dann noch den Berner Staatsschatz und die beiden Bären aus dem Bärengraben geraubt hat. Der Staatsschatz ist dann leider verpulvert worden bei diesem sinnlosen Feldzug gegen Russland. Auch das könnten sich einige der heutigen Kriegstreiber einmal vielleicht zu Herzen oder zu Herzen nehmen oder ins Bewusstsein bringen, was passiert, wenn man sich da leichtfertig mit dem russischen Bären anlegt. Da haben schon ganz große Imperatoren ihrer Einbildung in der europäischen Geschichte sich mehr als nur eine blutige Nase geholt, beziehungsweise Hunderttausende sind gestorben, während da die großen Diktatoren, Könige und Führer sozusagen sich dann schmählich aus dem Staub gemacht haben. Napoleon wäre da auch ein Beispiel dafür. Also 39 Gesetzesanpassungen, über 100 Leute aus 7 Departementen müssen daran arbeiten, um überhaupt dieses Vertragspaket, das der Bundesrat jetzt irgendwie der Schweiz aufdrücken will, zusammen mit den unerschütterlichen Verbündeten in Bern, dass das überhaupt zustande kommen kann. Und dagegen mobilisiert nun neben einer SVP, die seit vielen Jahren auf die Gefahr dieses Abkommens zu Recht hinweist, mobilisieren nun eben auch die drei Gründer dieser Partners Group, der sehr erfolgreichen Finanz- und Private Equity Gesellschaft aus dem Kanton Zug. Dieser Rahmenvertrag, diese neuen institutionellen Abkommen haben sehr viele Flanken. Das heißt, das ist eine ganz schwierige Sache. Und ich glaube, je intensiver wir uns damit auseinandersetzen, desto deutlicher tritt hervor, dass das nicht funktionieren kann. Auf der Gegenseite natürlich zu Partners Group stehen auch andere prominente Unternehmer, zum Beispiel Simon Michel bei der FDP, einer der größten Vertragsturbos in der Schweiz, ein Vertragspromoter, ein Vertragsideologe, könnte man fast schon sagen, der das in verschiedenen Interviews immer wieder bekräftigt hat, in Wortmeldungen im Rat. Aber mein Eindruck ist, wenn ich auch auf die Kommentare abstelle, die es gegeben hat, auf sein sehr langes Interview im Nebelspalter, der Plattform und Zeitschrift von Markus Somm, Und stelle ich fest, dass dieser Simon Michel mit seinen Argumenten nicht durchdringt. Selbst dort, wo es ja eigentlich Sympathisanten gibt, beim Nebelspalter, kommen die Argumente schlecht an. Das heißt, Simon Michel wirkt einfach von seinem ganzen Habitus her, das ist mein Eindruck, auf weite Kreise der Schweiz zu abgehoben, zu elitär. Man hat vielleicht auch das Gefühl, dass er diese institutionellen Verträge mit der Europäischen Union vor allem deshalb will, weil das seinem Unternehmen in der Medtech-Branche, die ist ja etwas staatsverbandelter als andere Branchen, weil das ihm nützt. Kurzum, das ist nicht diese starke Gegenkraft, die die Partners Group da irgendwo in die Bredouille bringen könnte. Also das ist schon nun eine ganz interessante Veränderung der Gefechtslage. Mit der Partners Group ist sozusagen ja Bundesbern oder das europhile Bundesbern, und das sind ja dort immer noch die meisten Parteien, die meisten Politiker, ja, dieses Bundesbern steht nun gewissermaßen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Also die Mutter aller Kämpfe, die Mutter aller Schlachten, die steht uns da noch bevor. Das zweite große Thema im Bundeshaus, das wird zu wenig direkt behandelt, glaube ich, in den Medien, auch heute in den Nachrichten, die eher etwas lauwarm ausfallen, kommt das kaum zum Tragen. Ich glaube, das ganz große andere Thema ist natürlich Ukraine, ist Donald Trump, sind die US-Wahlen und die Auswirkungen, die Folgen dieser auch zwei Konfliktschauplätze, die wir ja unmittelbar vor uns haben. In der Ukraine tobt ein Krieg, bei dem immer weniger Ukrainer mitmachen wollen. Die fliehen, die stimmen ab mit den Füßen. Viele von ihnen kommen in die Schweiz. Wir haben gewaltige Kosten, meine Damen und Herren. Wir haben 3,5 Milliarden Ausgaben jedes Jahr fürs Asylwesen. Wir standen einmal bei 900 Millionen Franken, als ich angefangen habe als Chefredakteur bei der Weltwoche. Und schon damals sprachen wir von einem Asylchaos. Bei 900 Millionen Franken, das war ohnehin nicht die Vollkostenrechnung. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass diese 3,5 Milliarden, die heute da aus investiert werden, dass auch die nicht stimmen, dass auch diese Zahl noch zu tief ist, gemessen an den realen Kosten, die der Schweiz durch dieses Asylunwesen entstehen, weil man einfach nicht bereit ist, hier das Asylrecht und das Migrationsrecht wirklich buchstabengetreu umzusetzen. Hier ist ein behördlich tolerierter, ja, Betrug im Gange, ein behördlich tolerierter Missbrauch dieser so wichtigen Institution, vor allem auch des Asylwesens. Und alle die, die das kritisieren, diesen Missbrauch, das sind nicht die Totengräber des Asylwesens, sondern das sind die Retter, das sind die, die sich dafür einsetzen, dass man dieses Asyl wieder als Gewährung und nicht als einen Rechtsanspruch definiert, wo eben der Findigste, der Schlauste sich das irgendwie erschleichen kann und damit natürlich jenes Gefühl erzeugt, dass in ganz Europa die Wahlurnen bestimmt derzeit, dass eben diese Asylkritischen Parteien und migrationskritischen Parteien immer weiter nach vorne kommen. Für die Ukraine-Flüchtlinge, das ist jene Gruppe mit dem sogenannten Schutzstatus S, da gibt die Schweiz mittlerweile zu diesen 3,5 Milliarden Schweizer Franken weitere 1,5 Milliarden aus. 1,5 Milliarden! Und man redet uns ein, man müsse jetzt diesen Krieg immer weiter eskalieren. Ja, schaut mal auf Napoleon und schaut auf den anderen, der im 20. Jahrhundert das versucht hat, mit seinen deutschen Armeen, diese Schwerverbrecher, diese Großverbrecher, die da einmarschiert sind, mit ihm zusammen, er selber, der Oberverbrecher, in Russland, mit Millionen von Toten und einem fürchterlichen Krieg. Es ist so, als ob die heutigen Kriegseskalationsspezialisten und diese Kriegstrommler, die ich da in den Redaktionen sehe, auch in der Schweiz, die ich in der Politik sehe, die haben die Geschichte vergessen. Die sind auf einem Überheblichkeitstrip, auf einem Höhenflug des Wahnsinns in ein Gebiet, von dem sie sich keine Vorstellung machen. Und das Schlimme ist, sie ziehen ja alle mit sich, beziehungsweise sie selber. Sie propagieren und trompeten da aus der gesicherten Deckung ihrer Kanzeln und ihrer Bildschirme. Aber sterben müssen dann andere. Ich meine, das ist eine zynische Geschichte, die hier abläuft. Und ich habe Ihnen letzte Woche erzählt, wer davon profitiert. Das sind amerikanische Konzerne. BlackRock zum Beispiel. Ich gönne jedem Konzern seine Gewinne, auch wenn es Milliarden sind. Aber wir müssen doch aufpassen, dass wir nicht so blöd sind, dass wir Voraussetzungen schaffen, dass mit so einem fürchterlichen Krieg Milliarden und Millionen verdient werden sein können. Das kann nicht der Sinn sein. Und wenn das dazu führt, dass sogar die Ukrainer selber, die ja angeblich begeistert ihre Freiheit verteidigen und auch unsere, wie da behauptet wird in diesen Propagandaabteilungen, dass die immer weniger da mitmachen. 1,5 Milliarden Schweizer Franken jedes Jahr. Und von diesen Ukrainern, von denen ja die meisten, vor allem die Männer, auch die Frauen, bei uns arbeiten könnten, arbeiten 20%. Und wissen Sie, warum die anderen nicht arbeiten? Ja, weil sie den Arbeitgebern sagen, wieso soll ich arbeiten? Ich bekomme ja Sozialhilfe. Das lohnt sich gar nicht für mich, hier noch zu arbeiten. Ich bekomme ja das Geld auch ohne Arbeiten. Das ist nicht der Fehler der Ukrainer. Denen mache ich keinen Vorwurf. Den Vorwurf mache ich unseren Behörden, die so einen Irrsinn zulassen, die das sogar noch befördern, die das noch als Ausdruck eines erhabenen moralischen Bewusstseins vorzugaukeln versuchen. Meine Damen und Herren, hier sind wir doch mit der Schweiz auf der abschüssigen Bahn. Hier sind wir mit der Schweiz im Risiko, uns selber abhanden zu kommen. Und ich plädiere nicht für eine Schweiz der institutionalisierten Herzlosigkeit, die sozusagen einen Betonwall um sich herum aufmauert. Das ist nicht mein Ziel. Aber ich glaube, wir müssen einfach unsere Möglichkeiten im Blick behalten. Und wir dürfen die Solidarität mit jenen Leuten, die bereits hier leben, nicht mit Füßen treten. Weil das ist die Kehrseite dieser fremdfinanzierten Solidarität mit allen anderen, die wir uns gar nicht leisten können. Was ist eigentlich mit denen, die bereits hier leben und die dann unter dem leiden müssen, die jeden Tag zur Arbeit gehen müssen, die nicht einfach nur die Hand ausstrecken können? Das ist doch unfair. Also dieser Rettungsimpuls, dieser Rettungsfimmel, dieses Jesus-Syndrom, das da gewisse Politiker zur Schau stellen, das mag für sie und für die Medien wunderbare Schlagzeilen und Bilder generieren. Und man kann sich dann so wunderbar anständig und moralisch integer fühlen. Aber am Ende des Tages ist das eine bodenlose Frechheit gegenüber denen, die bereits hier sind und die eben nicht diese staatlichen Leistungen in Empfang nehmen können oder nicht in Empfang nehmen wollen, weil sie es nicht richtig finden. Und hier stimmt etwas nicht mehr. Und deshalb ist die Wahl in den Vereinigten Staaten für die Schweiz auch von allergrößter Bedeutung. Denn wenn ein Donald Trump sagt, für ihn ist eine wichtige Priorität, die er noch in Angriff nimmt, bevor er sein Amt überhaupt antritt, nämlich den Krieg in der Ukraine zu beenden, den Frieden herbeizuführen, dann schafft doch das die Voraussetzung, dass die Schweiz auch dieses drückende Schutzbefohlenenproblem, Status S, 1,5 Milliarden Schweizer Franken mit einer ukrainischen Fluchtbevölkerung, die nicht arbeitswillig ist, weil wir ihr die falschen Voraussetzungen, die falschen Anreize schaffen, dann wäre dieses Problem mit einem Schlag gelöst. Also haben auch wir ein Interesse daran. Aber unsere Medien trommeln ja jeden Tag gegen Trump. Sie trommeln für Kamala Harris, die ja das Flüchtlingsproblem auch zu Hause nicht im Griff hat und deren linke und neokonservative Unterstützer den Krieg in der Ukraine benutzen, um Russland strategisch zu schwächen können. Eingebildete Napoleons von Ennet dem großen Ozean, die glauben sozusagen an ihren Joysticks und an ihren Spielkonsolen einen ferngesteuerten Krieg zu führen gegen ein Land, das in einer archaischen Art und Weise wie im Ersten Weltkrieg bis auf die Zähne bewaffnet, erbittert in den dreckigsten Schützengräben hier sozusagen um seine Interessen kämpft. Auch wenn wir das verhöhnen den ganzen Tag und Putin noch so sehr verteufeln, damit gewinnt man keinen Krieg, meine Damen und Herren, damit vernebelt man nur das eigene Hirn. Und das dürfen wir nicht tun, da sollten wir sofort raus und gerade wir als Schweizer dürfen uns erst recht nicht einnebeln lassen, weil wir sind nicht einer dieser mächtigen Riesen. Wir sind kein Raubtier da in diesem Raubtiergehege. Wir sind ein ganz kleines, verwundbares Pflänzchen. Wir sind ein kleines Tier, das sich da immer wieder mal einbildet, ein Riesenzwerg zu sein. Und das ist gefährlich. Wenn du da deinen Kopf zu fest reinstreckst in das Gehege der Raubtiere, dann wird er dir abgefressen, dann wird er dir abgebissen. Und die Schweiz ist gefährlich nahe dran, den Kopf da vor diese gewaltig aufgesperrten Kieferkonstellationen, diese riesigen Beiß- und Greifzangen da zu strecken, diese Großmächte und Supermächte, die immer Krieg führen gegeneinander. Ist auch nichts Neues unter der Sonne. Aber man muss doch aufhören, daraus dann eine Art religiös überhöhte Konfrontation zwischen Gut und Böse zu machen. Ist doch dummes Zeug. Da machen wir uns die Paranoia und die Propaganda der einen oder anderen Seite zu eigen. Daniel Ganser hat es richtig formuliert. Daniele Ganser hat gesagt, alle haben da eine Verantwortung und alle haben eine Schuld. Die Russen haben eine Schuld, die Ukrainer haben eine Schuld, die Amerikaner haben eine Schuld und die Europäer haben eine Schuld. Jetzt könnte man das noch ein bisschen genauer aufdröseln, aber das bringt gar nichts. Wir müssen uns einfach klar machen, wir sitzen gemeinsam hier im gleichen Boot und deshalb müssen wir das auch gemeinsam irgendwie lösen. So müssen wir versuchen zumindest, irgendwo wieder den Weg, die Brücke zu einer Partnerschaft zu finden. Und da könnte die Schweiz eine Rolle spielen. Also Donald Trump wäre da natürlich ein Befreiungsschlag für diese Situation, wenn er das denn ernst macht, was er sagt. Das ist noch nicht gesagt, aber er sagt es wenigstens. Und darauf kann man ihn ja dann behaften. Aber die anderen, die sagen das Gegenteil und bis jetzt haben sie es auch gemacht. Also hier hat dieser Wahlkampf eine für die Schweiz auch einschneidende Dimension. Ein drittes Thema, nein, vielleicht lassen Sie mich da noch bleiben, weil diese Thematik Ukraine, diese Thematik Flüchtlinge, diese Thematik Migration, die manifestiert sich eben auch in den Wahlergebnissen, nämlich, ich habe es schon angesprochen, Aargau, Basel-Stadt, die SVP legt zu, das ist überall gleich. Die Rechtskonservativen legen zu, weil die anderen das Thema nicht ernst genug nehmen. Und das gilt eben auch für die Bürgerlichen oder die pro forma oder auf dem Papier noch Bürgerlichen in der Schweiz, für die Mitteparteien, für die FDP. Ich meine, die FDP 2019, ein Damian Müller, Außenpolitiker, Ständerat aus dem Kanton Luzern, ein brillanter Salon Löwe, der da immer perfekt angezogen eine hervorragende Figur macht, verbindlich auftreten, staatmännisch geradezu. 2019 hat er geklungen wie eine zweite Greta Thunberg. Es konnte gar nicht grün genug sein. Noch grüner als mein Pulli und meine Uhr hier. Also tiefgrün. Und jetzt plötzlich, wo sie merken, dass die grüne Welle verebbt ist, kommen die knallharten Asylpapiere. Ja, jetzt könnte man das aus einer sachlichen Sicht begrüßen, aber bei den Freisinnigen ist das Problem, man fragt sich dann immer, wie lange halten sie durch? Wann ziehen sie sich dann die nächste Tarnkappe an? Wann kommt die nächste Chamäleon-Uniform, die man sich anzieht, um sich da wieder dem Zeitgeist entsprechend anzupassen? Das ist das große Problem hier. Die FDP ist einfach nicht verlässlich in diesen Fragen. Wenn der Zeitgeist grün ist, sind sie grün. Wenn es in Richtung Asylkritik geht, sind sie die Asylkritischen, dann kommen die knallharten Papiere, da kann es nicht hart genug sein. Aber irgendwann bei der nächsten Modewelle kann es dann schon wieder ganz anders aussehen. Und das ist das große Problem der FDP. Trotzdem legt ja auch diese Partei zu, weil die Leute die Nase voll haben von dieser Politik, von dieser grünen, linken Politik, die an ihren Lebensinteressen vorbeigeht. Das ist hier die Situation. Letztes Thema. Die Laudatio von die Laudatio des grünliberalen Parteigründers Martin Bäumle. Das muss ich hier einfach noch loswerden. Am Samstag haben sie in Zürich ihre große Jubiläumsfeier 20 Jahre Grünliberale gefeiert und hier muss jetzt einfach mal dem Martin Bäumle ein Kränzchen gewunden werden. Martin Bäumle hat eine echte Innovation geschaffen, die ihn zu einem Ausnahmepolitiker macht in Europa, vielleicht sogar weltweit. Er hat nämlich etwas erkannt und das ist eine große, eine visionäre Leistung. Er hat eben erkannt, dass Grün nicht notwendigerweise marxistisch heißt. Also er hat sozusagen aus der umweltpolitischen Sensibilität, die ja eine mächtige historische Erscheinung ist, die in den 70er, in den 80er Jahren aufgekommen ist, das ist mir nicht fremd. Ich war damals auch entsetzt und aufgewühlt als Schüler, als Student vom Waldsterben, von diesen Umweltproblemen, für die man sich angefangen hat zu sensibilisieren. Das ist auch richtig so. Das hat man in der Schweiz auch gemacht im Sinne der technischen Verbesserung, zum Beispiel der Wasserqualität, der Luftqualität, der Umweltqualität. Man ist sich dessen einfach verschärft bewusst geworden. Ich habe gestern über den Nationalpark gesprochen. Schon im 19. Jahrhundert gab es diese Bestrebungen. Das waren nicht Marxisten, die das gemacht haben. Da waren auch viele Bürgerliche dabei, zum Teil sogar ziemlich rechte Bürgerliche, ja fast etwas blut- und bodenmäßig schon, gab es ja auch bei der grünen Bewegung, übrigens auch in Deutschland. Und der Martin Bäumle, ein ETH-Absolvent, ein Naturwissenschaftler, der hatte eben mit diesem grünen Marxismus nichts am Hut. Und deshalb hat er gesagt, ja, wir müssen doch das Grüne und das Liberale zusammenfügen, den marktwirtschaftlichen Ansatz und den grünen Ansatz. Und das ist seine Leistung, das nicht nur erkannt zu haben, sondern das auch durchgesetzt zu haben und eine Partei gegründet zu haben, die sich erstaunlich und erfolgreich hier positionieren konnte. Und dafür verdient Martin Bäumle größten Respekt. Er, und das ist wiederum interessant, ist natürlich heute in einer zum Teil auch etwas kniffligen Lage gegenüber der eigenen Partei, die eben sich dann doch wieder stärker dem grün-roten Ansatz zuneigend positioniert in vielerlei Abstimmungen. Also das Liberale wird dann da etwas vernachlässigt und zugunsten des Grünen, aber da würde ich eben sagen, des Grün-Roten, zu klein geschrieben. Und da ist natürlich der Martin Bäumle eine kritische Instanz. Und er ist auch ein mutiger Parlamentarier, denn er hat sich beispielsweise auch in diesem ganzen Komplex des Ukraine-Kriegs, er ist mit einer Ukrainerin verheiratet, er kennt also da sozusagen wirklich das Innenleben auch der Ukraine Gesellschaft und er hatte den Mut, hier auch gegen den Mainstream zu gehen und den Leuten in klaren Worten zu sagen, du, da liegt ihr falsch, da übertreibt ihr, so geht das auch nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und ich bin kein Putin-Grupp, ich bin kein Fan da der russischen Militäroperation, dieses Angriffs, dieses Überfalls. Und dafür verdient der Martin Bäumle auch Respekt. Das muss hier auch mal an dieser Stelle ganz offiziell festgehalten werden. Wir wünschen den Grünliberalen alles Gute zum 20. Geburtstag und auch dem Martin Bäumle unversiegliche Frische und geistige Renitenz, Widerborstigkeit. Er muss so kritisch bleiben, wie er ist. Ein unbequemer Mann, ein kluger Mann, ein fundierter Mann mit einem ETH-Schulsack, also jemand, der weiß, wovon er spricht. Einfach nur ein Feuilletonist, der da ein bisschen in den Klimakurven herumsurft, sondern ein Politiker mit Hand und Fuß. Und ja, sind wir gespannt, ob die Grünliberalen die Kraft haben werden, den Liberalismus im Grünen ausreichend hochzuhalten oder ob sie da eben auch irgendwo vereinnahmt und verschlungen werden von diesem grünen, grün-roten Sumpf, der sich da zum Teil um sie auszubreiten scheint. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind.